Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer, schönen guten Tag. Heute vor einem Jahr liefen die Vorbereitungen hinter den Kulissen auf vollen Touren. Am nächsten Tag nämlich sollte in Washington die große Kundgebung stattfinden, die einmal mehr im Zeichen des Wahlbetrugs stand. Am 6. Januar 2021 dann, nach der Rede Donald Trumps, zog die Menge zum Kapitol, drang dort ein, marodierte, 4 Menschen starben und die so schockierenden wie symbolträchtigen Bilder der wankenden amerikanischen Demokratie gingen um die Welt. Führend bei der Organisation waren die Milizen, nichtstaatliche rechtsradikale Bruderschaften, und eine der wichtigsten waren und sind die sogenannten Proud Boys. Der Geschichtswissenschaftler Karl Kinsky hat ein Buch über diese heute sehr einflussreiche Gruppe geschrieben. Jetzt ist er mir zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Kinsky.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Es ist ja ganz und gar verblüffend, wie schnell diese Gruppe an Einfluss gewonnen hat. Also streng genommen gibt es die Proud Boys ja erst 5, 6 Jahre. Eine ganz zentrale Figur dabei ist ja der Gründer des Weiß-Imperiums, Gavin McInnes. Wie und wo kommt er her und wie verlief sein Weg zu den Proud Boys?
Ist eine relativ interessante Geschichte. Also Gavin McInnes selbst wurde 1970 in England geboren. Er ist britischer Staatsbürger, aber in Kanada aufgewachsen, ist auch kanadischer Staatsbürger. Und schon in seiner Jugendzeit wird beschrieben, dass er viel mit seinen Freunden auch Drogen konsumiert hat, ein bisschen als wild galt. Und eins der Initiationsriten, die Proud Boys Bruderschaft auch nutzt, ihre zweite Mitgliedschaftsstufe, wo man von anderen Mitgliedern geschlagen werden soll, so lange, bis man in der Lage ist, 5 Müsli-Marken aufzusagen. Das ist zum Beispiel etwas, das sich McInnes mit seinen Freunden in seiner Jugendzeit schon ausgedacht hatte. Also da ist schon immer so ein bisschen Provokation, ein bisschen Wunsch auch gegen die Alltagskultur ein bisschen sich aufzulehnen. Und in seinen frühen 20ern ist er nach Montreal gezogen, um auch dort zu studieren. Und dort hat er Suresh Alvi, also der selbst auch jahrelang Probleme hatte mit Heroinsucht, und einen anderen Kanadier, Shane Smith, der eher aus gutem Hause kam, getroffen. Und die haben dann zusammen in der Kulturszene von Montreal, die, ich würde sagen, in dieser Zeit vielleicht ein bisschen so ein ähnliches Flair hatte wie Berlin, ein bisschen dreckig, arm, und dass da auch sich ein bisschen eigener Kulturkosmos herausgebildet hat, in die sie sich dann einfügen konnten. Erstmal mit ihrem eigenen kleinen Magazin, das dann doch über die Jahre, wie wir heute sehen, zu einem sehr, sehr großen Medienkonglomerat gewachsen ist.
Mich interessiert nochmal, wie diese Bezeichnung Proud Boys zustande kommt. Also worauf sind diese Boys proud und haben wir es hier wirklich mit harmlosen Boys zu tun? Also warum verniedlichen die diese ja doch wirklich nachweislich inzwischen auch gewaltbereiten rechtsradikalen Männer sich selbst auf diese Weise?
Das Wort Proud Boys, vielleicht um das erstmal vorwegzunehmen, eigentlich kommt es aus der queeren Community beziehungsweise aus der homosexuellen Community, wo es eher für ein stolzes Bekenntnis zu seiner eigenen sexuellen Identität geht, also dass man eben schwul ist, ein schwuler Mann. Und es ist eben die Wahl dieses Namens auch, ist Teil der Provokationsstrategie, die man eigentlich in der gesamten Karriere von McInnes, auch schon bei der Gründung des Weiß-Magazins, immer mit diesen Provokationselementen da auch drin. Das nutzt McInnes natürlich jetzt auch in seiner politischen Arbeit. Und die Proud Boys sagen, dass sie eben stolz darauf sind, westliche Männer zu sein. Dass sie sich diesen Stolz nicht durch eine imaginierte feministische Bedrohung und moderne Dekadenz von links sozusagen rauben lassen wollen.
Aber das ist ja hochinteressant. Ja. Also dass im Grunde ja auch da wirklich nicht-heterosexuelle auch Mitglieder willkommen sind, übrigens auch nicht weiße Mitglieder. Wie geht denn das zusammen mit der sonst so im Rechtsextremismus üblichen White Supremacy-Ideologie, mit dieser felsenfesten Überzeugung, die Weißen seien die edleren Menschen?
Genau, also klassischerweise würde man jetzt nicht nur in den USA würden extrem rechte Gruppierungen sagen, man kann nur Mitglied werden, wenn man ein weißer Mann ist, kein jüdischer Mann und eben auch heterosexuell ist oder eine weiße Person, die heterosexuell ist. Die Proud Boys hingegen, wie sie schon gesagt haben, akzeptieren formal und ist auch kein prinzipieller Widerspruch zu ihrer Ideologie, dass dort nicht weiße und nicht heterosexuelle Mitglied werden können. Wichtige Beispiele dafür wären einerseits der Medienmacher Milo Yiannopoulos, ist auch ein Proud Boy, sehr bekannt als schwuler Mann, der rassistisch und sexistisch immer wieder provoziert. Und dann ein anderes Beispiel wäre Henry Tarrio, der derzeitige Vorsitzende der Proud Boys, identifiziert sich beispielsweise auch als Afro-Kubaner.
Aha.
Und eben diese weiße Vorherrschaftsideologie kommt bei den Proud Boys aber eigentlich immer aus ihrem Leitspruch heraus. Da kann man es eigentlich am ehesten verstehen. Das Bekenntnis der Proud Boys, ihr Leitspruch lautet: I am a Western Chauvinist who will not apologize for creating the Western world.
Mhm.
Und also ich bin ein westlicher Chauvinist, der sich nicht dafür entschuldigen braucht, die Welt an sich kreiert zu haben. Und in diesem Begriff des Westens und dieser Zivilisationsschaffung ist ja schon ganz klar ein Bezug auf die klassische Vorstellung, dass weiße Europäerinnen die zivilisierteren Menschen auf der Welt seien und dass ihre Vorherrschaft entsprechend für einen Erhalt der Zivilisation auf der Welt an sich dann eben notwendig sei.
Wenn Sie also von diesen Werten von Männlichkeit, aber auch wirklich von diesem klaren Bekenntnis zum Chauvinismus sprechen, was heißt denn das dann für die Praxis? Also was für einen Lebensstil empfehlen diese Proud Boys? Wie verhält man sich gegenüber Frauen zum Beispiel?
Eigentlich verfolgen sie da ein sehr klassisches Männlichkeitsbild. Also sozusagen der Mann als Patriarch im Haushalt, der den Ton angibt, die Frau soll Hausfrau bleiben, ein bisschen überspitzt gesagt, aber sich auf jeden Fall dem Mann unterordnen. Also eigentlich wollen sie viel mehr auf ein Männlichkeitsideal, das noch vor 60, 70 Jahren auf jeden Fall die absolute gesellschaftliche Hegemonie war. Und im Alltag drückt sich das aber natürlich eher als sauf- und gewaltorientierte Männerbande ab. Also das vielleicht in Deutschland eher, wie man sich manchmal Elemente der Fußball-Fangemeinschaft vorstellt, dass sie am Wochenende zusammenkommen, dass es vor allem Männer sind, dass sie sich gerne betrinken und dann suchen sie sich eben, wie auch immer, geartete Feindgruppen, mit denen sie sich nochmal ihre Kräfte messen können.
Karkinski, jetzt haben wir ja auch gerade schon über den Gründer, über Gavin McGuinness gehört, dass der über seine Herkunft auch vom Vice Magazine und auch dieser Subkultur in Montreal durchaus eine Faszination für Popkultur mitbringt. Wie sieht der Dresscode zum Beispiel bei den Proud Boys aus? Also sind die dann auch ähnlich spießig gewandet wie diese Werte, die Sie uns hier auch gerade geschildert haben?
Jein, also sie verfolgen eigentlich einen sportlich adretten Kleidungsstil. Ihr bekanntestes Kleidungselement ist eben, dass sie ein bestimmtes Polo der Männermodemarke oder vor allem Männermodemarke Fred Perry tragen. Ein schwarzes mit goldenen Streifen, mit goldenen Akzenten. Die Firma, also ideologisch hat es nichts mit der Firma zu tun. Es ist eben dieser Lorbeerkranz im Logo, auf den man sich immer sehr gut beziehen kann und eben, dass Fred Perry als Männermodemarke bekannt und beliebt ist. Ihnen geht es darum, dass sie dadurch ja relativ sportlich und relativ chic erstmal erscheinen können. In ihren Leitprinzipien steht auch, dass Mitglieder darauf achten sollen, dass sie in der Öffentlichkeit präsentabel sind. Und zu diesen Fred Perry Polos tragen sie in der Regel eine Wahlkampfskappe von Trump, diese MAGA-Kappen.
Karkinski, was würden Sie sagen, wo stehen die Proud Boys heute? Also wird ihr Einfluss auch nach der Abwahl Trumps dann doch deutlich geringer dieser Tage?
Nein, also ich würde sagen, es hat sich da wenig getan. Die Proud Boys selbst sind jetzt gerade als Organisation an einem Scheideweg, eben wegen der rechtlichen Repressalien, die sie wegen ihrer herausragenden Rolle bei der Erstürmung des Kapitolgebäudes am 6. Januar letzten Jahres gespielt haben. Und ein anderes Problem stellt für sie zum Beispiel im Ausland, im Nachbarland Kanada, wo traditionell auch US-amerikanische extrem rechte Gruppierungen immer Ableger haben. In Kanada selbst wurden sie auch als terroristische Organisation eingestuft. Das heißt, sie können so gar nicht öffentlich mehr in Erscheinung treten, wenn sie nicht erhebliche rechtliche Probleme bekommen wollen. Also ich würde sogar vermuten, es kann sein, dass dieses Proud Boys-Label bis zu einem gewissen Grad, abhängig von den Verfahren, wie diese Klagen auch ausgehen, vielleicht offiziell verschwindet, aber die Mitglieder und ihre Überzeugung selbst werden nicht schwinden. Und die werden sich einfach nur neue Möglichkeiten der Organisierung suchen.
Karl Kinski ist Autor des Buches Proud Boys, Trumpismus und der Aufstieg ultranationalistischer Bruderschaften. Erschienen ist der Band im Unrast Verlag. 87 Seiten kosten 7,80 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, Ihnen vielen Dank für die Einladung.
Der Geschichtswissenschaftler Karl Kinski hat ein Buch über die Proud Boys geschrieben. Erschienen ist es im Unrast Verlag. 87 Seiten kosten 7,80 Euro.